Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir haben jetzt also den 10. Vortrag, die 10. Bibelarbeit aus dem 1. Timotheusbrief mit dem Gesamtüberschrift Kennzeichen der biblischen Gemeinde. Und das Thema heute Morgen lautet der biblische Umgang mit Ältesten. Wir lesen dazu 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 25. Dürft gern aufschlagen und mitlesen, man hat dann immer mehr davon, wenn man es auch mitverfolgt. 1. Timotheus 5, Abvers 17. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Besonders diejenigen, die sich mühen oder die arbeiten im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Die Hände lege niemandem zu bald auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbar. Und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir auch jetzt vor dir und beten dich an, der du Gnade geschenkt hast, Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Und wir rühmen dich, dass du auch Gemeinde baust, auch heute noch, und dazu auch Älteste einsetzt, Diener, die dein Wort recht verwalten sollen, die ein Vorbild sein sollen im Leben und in der Lehre. Hilf uns auch, von deinem Wort her alles recht zu ordnen, damit die Gemeinden ein Licht sein dürfen in dieser dunklen Welt. Segne uns auch jetzt, schenke uns Gnade durch deinen Geist, dass wir dein Wort recht verstehen können und auch danach leben. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Wir haben gehört, dass da sehr viele Themen enthalten sind in diesen Versen. Es geht sogar bis dahin, was man tut, wenn man krank ist. Ja, kommt auch vor, aber hauptsächlich geht es um das Thema Älteste. Was Älteste sind, haben wir ja ausführlich im 5. Vortrag in der 5. Bibelarbeit betrachtet. Ich möchte es nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Älteste sind Aufseher über die Gemeinde. Sie haben die Aufgabe, die Gemeinde verantwortlich und gut zu leiten, zu predigen, ihr Recht vorzustehen, als Hirten über die Herde zu wachen, damit die Wölfe nicht eindringen, also die Irrlehrer und Verführer, die Gemeinde zu trösten, zu ermahnen. Und Voraussetzungen für solche Männer, die diesen Dienst tun können, sind etwa, dass sie ohne Tadel sind, dass sie der Mann einer einzigen Frau sind, also in ehelicher Treue leben, dass sie nüchtern sind in ihrem Urteil, sich nicht von jedem Wind der Lehre umhertreiben lassen, dass sie würdig, anständig und ordentlich leben, dass sie ein gastfreies Haus haben, dass sie fähig sind zu lehren, dass sie keine Säufer oder Rauschmenschen sind, die sich betäuben mit irgendwelchen Drogen. Sie dürfen nicht gewalttätig und aggressiv sein, sondern sanftmütig und gütig. Sie sollen nicht streitsüchtig sein, sondern versöhnlich, aber die Liebe in Wahrheit sagen, nicht die Wahrheit verschweigen, aber Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Sie sollen nicht geldgierig sein, also nicht dem Mammon hinterherlaufen, sondern ihren Dienst für den Herrn tun und nicht für sich. Sie sollen ihrem eigenen Haus gut vorstehen und wohlerzogene Kinder haben, soweit es an ihnen liegt. Ja. Und sie sollen auch keine Anfänger im Glauben sein, sollen also schon länger im Glauben stehen, damit sie nicht stolz werden, so als Neuling gleich eine hohe Position in der Gemeinde. Das wäre nicht gut für sie und würde ihnen geistlich schaden. Und sie sollen auch nach draußen einen guten Ruf haben, auch bei den Menschen, die noch nicht gläubig sind. So steht es also ausführlich in 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Wir haben das ja schon ausgeführt und gehört. Heute geht es jetzt darum, wie man mit Ältesten umgeht. Die Ältesten in der Gemeinde, die verantwortlichen Brüder, sind auch keine Halbgötter, keine unantastbaren, keine fehlerlosen und keine sündlosen Menschen. Auch sie brauchen Korrektur, Kritik, im schlimmsten Fall auch Absetzung. Und das wird jetzt hier ausgeführt. Das ist also ein spezielles Thema heute, aber wir wollen auch, gestern haben wir das Thema Witwen, spezielle Bereiche, die hier angesprochen werden in der Gemeindearbeit. Älteste sind also keine Halbgötter, aber man soll sie in dem Dienst, in den der Herr sie gestellt hat, sie ehren und respektieren. Wir lesen in Vers 17, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Hier steht die Betonung auf gut vorstehen. Leider gibt es auch manchmal Männer, im Grunde Unberufene oder die dann sich nicht mehr bewähren, die vielleicht zu schnell eingesetzt wurden oder die womöglich sogar abgefallen sind vom Glauben. Die stehen der Gemeinde nicht gut vor und die sollten an sich dann so ehrlich sein und auch zurücktreten selber, damit sie nicht abgesetzt werden müssen von der Gemeindeversammlung. Das ist dann immer eine traurige Sache, wenn ein Ältester nicht mehr in der Linie der Bibel wandelt und die Gemeinde dadurch geschädigt wird. Es kann sein, dass nach einer Zeit der Buße und erneuten Bewährung ein solcher Ältester wieder eingesetzt werden kann. Ist nicht ausgeschlossen. Aber in dem Moment, wo er in offenbarer Sünde lebt, wo er nicht mehr das Wort Gottes verkündigt in Wahrheit und Aufrichtigkeit, da sollte er selber erkennen, ich sollte diesen Dienst jetzt nicht tun, solange mein Leben und meine Lehre nicht stimmen. Deshalb die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die soll man dann aber auch ehren, respektieren. Und hier ist interessant, das wird oft übersehen, steht auch etwas um Ehren im Sinne auch von materieller Versorgung. Das kommt ja gleich dann im Vers 18. Die halte man zweifache Ehre wert. Viele Ausleger sagen, die eine Ehre ist, dass man sie respektiert als eine gesunde biblische Autorität in der Gemeinde. Die zweite Ehre ist, dass man solche, die ganz ihr Leben in die Gemeinde einbringen und keinen Beruf mehr nebenher machen können, weil sie so engagiert sind, dass man die auch finanziell ehren und tragen soll durch die Gemeinde. Das wird bestätigt durch Vers 18. Die Schrift sagt, und zwar in 5. Mose 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Das ist ein Bildwort für einen Ältesten, einen Bruder, der sich vollamtlich, also vollzeitlich in der Gemeinde einbringt, der seine ganze Kraft für die Gemeinde einsetzt. Der kann zwar auf ein Gehalt verzichten, ich werde gleich noch ein Beispiel lesen vom Apostel Paulus, aber es gibt auch Fälle, wo er dann auch einen Lohn bekommen sollte, sonst wäre es auch von der Gemeinde aus gesehen ungerecht, wenn einer vollzeitlich im Gemeindedienst steht und das alles dann ohne Lohn tun soll. Und so wird ein weiteres Wort zitiert. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Jetzt ist interessant, hier steht ja, die Schrift sagt, die Heilige Schrift. Und das ist hier im Timotheusbrief. Die Heilige Schrift bezieht sich hier auf das Alte Testament, hebräische Bibel, 5. Mose 25, ein Zitat. Und woher stammt das zweite Zitat? Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Stammt nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Neuen, aus den Evangelien. Und als der Timotheusbrief geschrieben wurde, waren die Evangelien schon vorhanden. Und der Apostel Paulus sagt selber, die Schrift sagt. Also wir sehen, der Heilige Geist lenkt es so, dass der Apostel Paulus die Evangelien auch bereits als Heilige Schrift bestätigt. Die Schrift ist gewachsen, bis sie dann abgeschlossen war mit der Johannes-Offenbarung. Und das ist auch ein weiterer Schriftbeweis, dass Altes und Neues Testament genauso Heilige Schrift sind in einer Einheit heute für uns als Christen. Und dass hier zwei Zitate sind, eines aus dem Alten, eines aus dem Neuen Testament, was damals in Form der Evangelien und weiterer Briefe ja schon vorlag, aber noch nicht abgeschlossen war, weil die Offenbarung noch fehlte. Und auch der zweite Timotheusbrief, der war ja dann nach dem ersten noch geschrieben. Das sind sicherlich Spätschriften gewesen. Ja, über die genaue Datierung der einzelnen Bibelbücher, das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber ich wollte doch darauf hinweisen. Das ist eine interessante Nebenbeobachtung an dieser Stelle. Nun geht es aber darum, wie gehen wir mit Ältesten um in den Gemeinden? Man halte sie zweifacher Ehre wert, besonders die, die arbeiten im Wort und in der Lehre, die also ihre ganze Zeit, ihre ganze Kraft, ihre ganze Energie einsetzen für die Reich Gottes Arbeit. Das können Missionare sein, auch das können hauptamtliche Diener sein in den Gemeinden. Es gibt viele Gemeinden, die keine Hauptamtlichen haben. Das halte ich übrigens auch manchmal für gesünder, als wenn so ein Ein-Mann-Betrieb halte ich nicht für biblisch. Die Bibel spricht auch immer von Ältesten in der Mehrzahl. In der Mehrzahl. Einer ist überfordert. Es kann ein Mensch nicht alle Gaben in sich vereinigen. 1. Korinther 12, die Gaben sind verteilt zum gemeinsamen Nutzen. Deshalb mehrere und natürlich jeder Christ, jede Christin kann, darf und soll ihre Gaben einbringen. Das ist ganz klar. Die Ältesten eben haben spezielle Aufgaben auch und wer da hauptamtlich ist, der darf auch unterstützt werden von den Gemeinden. Das ist ein biblisches Gebot. Ich möchte dazu eine Stelle lesen. 1. Korinther 9. Wo das vom Apostel Paulus noch etwas umfassender dargestellt wird. 1. Korinther 9, 1 bis 14. Er sagt, bin ich nicht ein Apostel, bin ich nicht frei, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen, sei nicht ihr mein Werk im Herrn. Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch, denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Und jetzt kommt diese Verteidigung. Sind wir, da meint er eben auch sich als Apostel Paulus, sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, also Petrus? Da entnehmen wir, dass die verheiratet waren, aber Paulus nicht. Er hatte diese Sonderberufung, durch die halbe Welt zu reisen. Ja, die ziemlich fast die ganze damals bekannte Welt am Mittelmeer entlang und da zu evangelisieren. Und weiter, jetzt kommt auch dieses Materielle. Oder sind nicht nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Haben wir eine Parallelstelle zu Timotheus. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr wegen uns? Das ist ein Bildwort. Denn es steht ja um unseretwillen geschrieben, dass wer pflügt, auf Hoffnung hin pflügen und wer drischt, auf Hoffnung hin dreschen soll, dass er seiner Hoffnung teilhaftig wird. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes. Wenn wir von euch, ist eine Frage. Ist es dann etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Geistlich gesät, auch leiblich ernten dann. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Und jetzt kommt aber sein Entschluss, damit er nicht in Verruf kommt, wenn es heißt, der macht es um des Geldes willen. Das ist nämlich der andere Aspekt, den man bedenken muss, ja. Aber, jetzt kommt das aber wir haben uns dieses Rechts nicht bedient. Es ist ein biblisch verankertes Recht. Aber nicht jeder nimmt es in Anspruch. Wir haben uns das nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. So nach dem Motto, da geht es ja nur um Geld. Das wäre eine große Gefahr für das Evangelium, wenn der Eindruck entsteht, es gibt Verkündiger, die praktisch damit nur ihr Geld verdienen wollen. Nein, es soll darum gehen, den Menschen zu dienen und die frohe Botschaft weiterzusagen. Er schreibt dann noch weiter, wisst ihr nicht, dass alle, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Eben in Lukas, diese Stelle, Lukas 10, 7. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht, schreibt er dann über sich. Und zwar, damit er nicht das Evangelium irgendwie hemme, indem ihm solche unlauteren Motive dann unterstellt würden. Also wir sehen, Es ist die individuelle Entscheidung der Gemeinde und auch des Einzelnen, wie er seinen Dienst hier tut. Es ist nicht verboten, auch einen Lohn zu empfangen, auch einen irdischen Lohn. Es muss aber nicht sein und es muss auch entschieden werden, je nach Situation. Zum Beispiel gibt es in Neuwied verschiedene Gemeinden. Und da ist ein Bruder hauptamtlich so engagiert inzwischen, also mennonitische Gemeinden, da ist ein Bruder so engagiert, dass man ihn jetzt freigestellt hat und durch die Gemeinde trägt. Er wurde auch arbeitslos, aber er hat auch gute Gaben, sich in der Gemeindearbeit einzubringen. Und da hat die Gemeinde darüber gebeten, hat gesagt, an sich könnte er uns so viel Dienst erweisen und wir wollen ihn dafür auch unterstützen. Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt ja auch das Pastorenprinzip, es gibt ehrenamtliche Mitarbeiter, hauptamtliche. Aber selbst wenn jemand dann eine Art Pastor in einer Gemeinde ist, das heißt ja auf Deutsch Hirte, sollte es eine bruderschaftliche Struktur bleiben, nicht im Sinne irgendeiner Hierarchie oder eines Herrschaftssystems, wie es leider oftmals ist. Also dieses hierarchische Denken, das ist nicht biblisch abgedeckt. Es sollte ein bruderschaftliches Beisammensein darstellen und die Gemeinde selber sollte prüfen, ob sie dann einen Hauptamtlichen oder mehrere unterstützen möchte oder eben lieber ehrenamtliche Brüder. Bei uns in Pforzheim, wir sind alle ehrenamtlich, 12 Brüder, die am Wort dienen in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also das muss die Gemeinde prüfen, aber es ist nicht verboten, den einen oder anderen Weg hier zu beschreiten. Ja, das wollen wir einfach auch aus dieser Stelle entnehmen. Jetzt Vers 19. Wie gehen wir mit Ältesten um, wenn Klage gegen sie vorliegt? Klage. Es heißt in Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne 2 oder 3 Zeugen. Ein Ältester, ein Verantwortlicher in der Gemeinde, er steht ja im Blickfeld aller. Er wird beobachtet von der Gemeinde, auch von der Umgebung. Und das ist auch anstrengend, ja. Man fühlt sich dann auch irgendwie immer so ein bisschen im Rampenlicht. Und es ist aber auch ein Schutz, ein gewisser Schutz vor groben Sünden, sage ich mal. Älteste sind auch nicht sündlos, aber er wird sich hüten, Schande über sich und die Gemeinde zu bringen. Es kann auch ein gewisser Schutz sein. Natürlich die Liebe zum Herrn an erster Stelle. Aber wenn dann doch etwas ist, wo eine ernsthafte Klage ist, dann soll man nicht bei einem Einzelkläger Gehör schenken, sondern es müssen mindestens 2 oder 3 Zeugen sein. Das ist ja das biblische Prinzip in 5. Mose 19, Vers 15. Es soll also kein Urteil gesprochen werden ohne 2 oder 3 Zeugen. Und der Mensch hat ja auch 2 Ohren, um beide Seiten zu hören. Das muss auch sein, dass man beide Seiten hört. Hier die eine Aussage, dort die andere Aussage. Jedem darf man raten, wenn irgendwo etwas behauptet wird oder jemand verleumdet wird, dann hör beide Seiten an und fälle kein einseitiges Urteil. Ist ganz wichtig, eine biblische Grundregel. Wir dürfen auch in der Gemeinde keine Verleumdung zulassen. Wenn jemand über den anderen etwas sagt, dann muss man den anderen auch hören und sollte beide dann auch miteinander konfrontieren und dann auch in Weisheit beten und eine Entscheidung treffen. Also 2 oder 3 Zeugen. Und jetzt Vers 20, die da sündigen, die weise zu Recht vor allen, also vor der ganzen Gemeinde, damit sich auch die anderen fürchten. Es gibt ja diese Gemeinderegel, weiß jemand, wo die steht, wie man umgeht, wenn Sünde oder Klage da ist in der Gemeinde. Es ist ja alles in der Bibel uns gegeben, damit wir da nicht hilflos dastehen, wenn so etwas eintrifft. Und zwar schlagen wir einmal auf Matthäus 18 ab Vers 15. Matthäus 18 ab Vers 15. Das sagt der Herr Jesus, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter 4 Augen. Das ist die erste Stufe. Da geht es um persönliche Sünde untereinander. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hör dir aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Also wenn zwischen Menschen etwas geschehen ist, immer erst unter vier Augen, aber dann, wenn das Kreise zieht und sich nicht bereinigen lässt, dann kommt diese Regel zwei oder drei Zeugen. Hört er auch auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Dann ist was, was um sich frisst, was auch die Gemeinde betrifft. Und hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Das heißt, dann muss Ausschluss erfolgen, damit nicht dieses Böse, die Sünde hier um sich frisst in der Gemeinde. Also man muss natürlich sehen, im Herzen, in Gedanken sündigen wir immer wieder und auch in Taten und Worten manchmal. Es ist keiner sündlos, aber es geht hier um Sünden zwischen Menschen, Verleumdung, böse Nachreden und was auch immer, was beseitigt werden muss. Und Sünden, die gegen die Gemeinde stattfinden, die müssen auch vor der Gemeinde geklärt werden. Ich nenne mal einige Beispiele. Wenn jemand so sündigt, dass es die ganze Gemeinde betrifft. Zum Beispiel, wenn er Geld hinterzieht, wenn er die Kollekte missbraucht. Ja, deshalb müssen immer mindestens zwei oder drei Personen die Kollekte zählen. Ist nicht so gut, wenn das nur einer macht. Oder wenn das Beichtgeheimnis gebrochen wird. Ist auch ein gravierendes Versagen. Wenn Unzucht geschieht bei Verantwortlichen. Wenn sie ungerecht urteilen, parteiisch urteilen, zwischen Gemeindegliedern, nicht objektiv sind, sondern jemand begünstigen, der vielleicht viel Geld und viel Einfluss hat, auch eine große Ungerechtigkeit. Oder natürlich, wenn falsche Lehre verbreitet wird. Es gibt so einen Fall sogar zwischen zwei führenden Aposteln. Wisst ihr, an was ich da denke? Wo der eine Apostel den anderen ermahnen musste. Nur der Herr Jesus war fehlerlos. Die Apostel waren auch nicht fehlerlos. Sie haben immer wieder Ermahnung gebraucht, auch gegenseitig. Und es gibt hier ein Beispiel. Wisst ihr, welche Apostel zum Beispiel? Paulus und Petrus, nicht? In Galater 2. Ich lese diese Verse kurz. Galater 2, ab Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, schreibt hier Paulus. Denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, vor der ganzen Versammlung. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Und dann kommt diese ganze Predigt über das Verhältnis zwischen Juden und Heidenchristen, wo das dann geordnet wird. Ja, sie haben also hier die Tischgemeinschaft abgebrochen gehabt mit denen, die aus den Heiden schon gläubig geworden waren, weil das für die Juden als unrein gilt, mit Heiden Gemeinschaft zu haben. Aber das war nicht richtig. Sie haben ja genauso Jesus angenommen gehabt, waren genauso gerettet im neuen Bund. Epheser 2, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen zwischen denen, die bekehrt sind aus den Juden und denen, die bekehrt sind aus den Heiden. Und wir können und dürfen uns da nicht gegenseitig absondern. Wenn wirklich jemand ein Kind Gottes ist, dann sind wir Brüder und Schwestern. Also hier hat der Apostel Paulus und Petrus zurechtgewiesen, und es ist sogar in der Bibel überliefert. Auch als Hinweis, dass wir auch in den Gemeinden manchmal ein klares Wort sagen müssen, wenn dann so etwas vorfällt. Heute gibt es ganz andere Dinge, nicht? Zum Beispiel, ja, was kann man jetzt alles sagen, dass in der Gemeinde Unmoral eindringt oder weltliche Dinge, Sünde propagiert wird. Es werden ja heute schon leider Beziehungen gesegnet, sogar in manchen Kirchen, die, sagt die Bibel, Gott ein Gräuel sind. Ja, da muss man natürlich die Stimme erheben und kann nicht einfach dazu schweigen. Nun, hier steht ja hier, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen, die da sündigen, die Weise zurecht, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Das heißt, die ganze Gemeinde soll sehen, dass Sünde nicht auf die leichte Schulter genommen wird. Es soll eine heilsame Furcht auf die Versammlung fallen, damit andere davor gewarnt und abgeschreckt werden, auch in diese Sünden hineinzurutschen und sie zu begehen. Die anderen sollen eine heilsame Furcht bekommen, zu ihrem Segen. Es werden also durch diese Gebote zunächst einmal Älteste in Schutz genommen, dass man nicht blindlings einem einzelnen Verleumder Vertrauen schenkt, sondern mehrere Zeugen hinzuziehen muss. Älteste sind also Vertrauenspersonen, die kann man nicht einfach, darf man nicht einfach antasten permanent. Das würde totales Chaos in einer Gemeinde herbeiführen. Das muss also schon Hand und Fuß haben, wenn etwas gegen einen Ältesten vorgebracht wird. Ich denke, das ist klar geworden, nicht? Und andererseits sind sie auch keine unantastbaren Halbgötter, die praktisch als Meter hoch über uns schwebende perfekte Menschen stehen, sondern auch sie brauchen liebevolle und deutliche Korrektur, Ermahnung und im schlimmsten Fall auch Ausschluss oder zumindest Rücktritt von ihrem Dienst oder Amt, wie manche übersetzen. Bei Verleumdungen muss man immer zwei Seiten hören. Man muss fragen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und wo öffentliche Sünde geschieht, die Gemeinde betrifft, muss das auch öffentlich geklärt werden, gemäß Matthäus 18. Ins Herz natürlich kann keiner schauen, aber es geht um Dinge, die wirklich dann so bekannt schon sind und der Gemeinde kommt in schlechten Ruf und die Leute lassen sich anstecken und meinen, sie können jetzt das auch alles so machen, ja, Geld missbrauchen und in Beziehungen leben, die nicht in Ordnung sind und so weiter und so fort oder falsche Lehren ausbreiten. Ja, dann lesen wir weiter. Und das ist jetzt eine ganz dringliche Ermahnung. Wenn der Apostel das so ausführlich formuliert, dann liegt ihm ganz besonders das am Herzen. Dann legt er ganz besonderen Nachdruck darauf. In Vers 21. Ich ermahne dich inständig. Ich dringe in dich, ja, inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Ja, was heißt es? Vorurteil haben, begünstigen. Genau das, diese Parteilichkeit, dass man nicht mehr objektiv ist, dass man dem einen Recht spricht, den anderen ins Unrecht stellt, auch wenn es vielleicht umgekehrt ist. Wir dürfen uns in unserem Urteil, gerade wenn Streitfragen sind, wenn Dinge zu klären sind, nicht vom Gefühl leiten lassen, auch nicht vom Geld, das einer hat, vom Einfluss, den er in der Gemeinde ausübt, sondern allein von der Wahrheit. Was ist wahr und was sagt das Wort Gottes dazu? Frage und forsche nach der Wahrheit. Das ist grundlegend. Und das ist so wichtig, denn sonst kommt Unrecht hinein. Und das wird sich ja umsprechen. Das heißt, Leute, die sind ja parteilich in der Gemeinde. Da wird ja nicht mehr nach der Wahrheit gefragt. Da werden die Reichen begünstigt, die Armen werden vor die Tür geschickt. Vielleicht auch umgekehrt. Ja? Es gibt auch Gemeinden, die sagen, die Armen, das sind die Seligen von Natur aus schon. Der Herr Jesus sagt ja aber die geistlich Armen. Ja? Das ist wichtig. Das sind die, die wissen, wir sind völlig abhängig vom Herrn. Wir haben nichts zu bringen. Alles Herr bist du. Das sind die geistlich Armen. Natürlich, die Reichen haben es oft schwerer, ins Himmelreich zu kommen. Es gibt aber auch reichere Menschen, die mit den Armen teilen und dadurch sich Schätze im Himmel sammeln. Das ist viel wichtiger als alle Schätze auf Erden. Also kein Vorurteil, keine einseitige Parteilichkeit, sondern objektiv sein. Ja, dann kommt nochmal ein weiterer Aspekt in Vers 22. Die Hände lege niemandem zu bald auf, habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Was heißt das? Handauflegung ist ja Identifikation und sie führt dazu, dass jemand in einen Dienst eingesetzt wird oder dass er gesegnet wird, vom Heiligen Geist erfüllt, dass eine Gabe auch unter Gebet weitergegeben wird und durch die Handauflegung wird es bekräftigt. Hat verschiedene Bedeutungen. Hier dürfte vor allem daran gedacht sein, Einsetzung in einen Dienst, etwa als Ältester. Und es ist eine Warnung, jemanden ungeprüft, ohne Bewährungszeit in einen Ältestendienst einzusetzen. Solche Männer, die diesen Dienst tun, auch als Diakone, haben auch schon gehabt und gehört, die sollten eine Prüfungszeit haben, ob sie sich bewähren, ob sie von falschen Motiven frei sind, ob es ihnen nicht um eigene Ehre geht, sondern um die Liebe zur Gemeinde, zur Herde. Nur solche sind geeignet. Die Hände lege deshalb niemandem zu bald, zu schnell auf. Manchmal läuft es so ab, in der Gemeindeversammlung, wer würde gern die Leitung übernehmen, bitte melden, vorkommen, einsegnen. Ja, ist jetzt zugespitzt. Das ist also das falsche Extrem. Nein, es wird die Gemeinde selber erkennen im Laufe der Zeit, welche Brüder hier die Gabe und den Auftrag haben und ausüben können. Einige Kennzeichen sind zum Beispiel die Demut, aber keine gespielte, sondern eine echte Demut. Wer wirklich demütig ist, der weiß es selber gar nicht. Ja, der muss da nichts produzieren und fabrizieren. Die Liebe zu den Menschen, vor allem die Liebe zum Herrn natürlich, ein tief gegründetes geistliches Wesen, eine klare biblische Lehre, ein geordnetes Leben und auch gewisse Gaben, die in diesem Dienst eingesetzt werden können. Die Hände lege niemand zu bald auf, habe nicht Teil an fremden Sünden. Bei Handauflegung kann auch eine Übertragung geschehen von Geistmacht und damit auch fremder Sünde. Deshalb ist es so problematisch, wenn in gewissen pseudocharismatischen Versammlungen da reihenweise und wahllos die Hände aufgelegt werden, die Leute dann umfallen, nach hinten in der Regel, was ein Zeichen des Gerichts ist, nach Jesaja 28, Vers 13. Wer Gott anbetet, neigt sich auf sein Angesicht, 1. Korinther 14, 25 folgende. Aber wer unterm Gericht steht, fällt nach hinten in einen Trance und passiven Zustand. Davor wollen wir uns warnen lassen. Dieses wahllose Händeauflegen ist, ich sage es mal vorsichtig, nach meiner Sicht nicht der Geist Gottes, sondern ein anderer Geist. Und dann zeigt sich es auch in gewissen körperlichen Phänomenen, die eher abstoßend sind, als von einer Geistestaufe zeugen. Wollen auch hier nüchtern und wachsam sein. Es kann falscher Geist auch durch Handauflegung übertragen werden. Im Hinduismus übrigens wird auch so die Hand auf die Stirn gedrückt. Da wird natürlich ein hinduistischer Dämon übertragen. Und die haben dann diesen Punkt auf der Stirn. Das ist ein Zeichen, dass dieser Geist in sie hineingefahren ist. Und das nennt man Shaktipat, diese Handlung. Der Papst hat sich Johannes Paul II. Das auch machen lassen bei einer Zauberpriesterin in Indien. Und danach hat er dann diese Assisi-Gebetstreffen veranstaltet mit allen Religionen. Das war dann die Folge davon, dass hier alle letzte geistliche Unterscheidung noch vollends verloren gegangen war. Darf man das noch öffentlich sagen? Aber wir müssen auch manches Unbequemes sagen. Also es ist sehr zu warnen vor einer ungeprüften Handauflegung. Das war übrigens 1986, diese Vorkommnisse damals. Das weiß heute kaum noch jemand, aber das erklärt natürlich manches. Das sind okkulte Einflüsse, fremde Geister eingedrungen. Halte dich selber rein von falschen Geistern und von der Schuld, jemanden vorschnell in einen Dienst eingesetzt zu haben, der nicht dafür geeignet war. Eine Warnung. Man wird schuldig, wenn man auch als Gemeinde Brüder beruft, als Älteste, die nicht wirklich bewährt und geeignet sind, die nicht berufen sind. Dann lieber warten, vielleicht eine längere Zeit, bevor die Falschen dann diesen Dienst tun sollen oder müssen. Weil es kein anderer machen will, das ist auch kein Motiv. Ne? Der Bruder selber sollte auch einen Ruf sehen, ja, und sich zu diesem Dienst gezogen sehen, aber nicht aus Ehrsucht, sondern aus Dienstbereitschaft. Dienstbereitschaft. Jetzt Vers 23, das kommt jetzt etwas überraschend, dieser persönliche Hinweis, aber wir sehen, wie lebendig das Wort Gottes ist, auch in solchen Dingen. Vers 23, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm viel Wein dazu. Man muss schon genau lesen. Ne? Ein wenig. Der Schwabe sagt, der Weng. Die Wenger da, die haben manchmal nicht so Weng. Nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Man muss natürlich wissen, damals als Timotheus lebte, gab es nur zwei Getränke. Da gab es nur Wasser und Wein. In der Regel. Ich weiß nicht, was sie sonst vielleicht schon hatten, aber das war das Wesentliche. Die haben noch keine großartigen Limonaden und alles Mögliche gehabt oder Cola schon gar nicht. Und zumindest in Europa, ob sie Indianer hatten, weiß ich nicht. Aber jedenfalls war dieses Wasser ja auch nicht desinfiziert, da gab es auch kein Chlor, was man zugesetzt hat. Und wer pures Wasser getrunken hat, der war oft dann anfällig mit irgendwelchen Magenleiden, wenn das Wasser nicht desinfiziert war. Und deshalb hat man ein wenig Wein zugesetzt zur Desinfektion. Übrigens auch beim Abendmahl braucht keiner Angst haben. Der Wein, abgesehen davon, dass wir ihn als Blut Christi, als Erinnerungsmahl genießen dürfen, hat auch eine desinfizierende Wirkung. Manche haben ja Angst auch aus einem Kelch und so, aber das ist in jeder Hinsicht unbegründet. Da habt also auch Vertrauen. Und hier der Wein desinfiziert also auch das Wasser. Aber wie gesagt, es war etwa 90% Wasser, 10% Wein, nicht umgekehrt, wie es heute oft ist. Gell? Man soll sich natürlich nicht betrinken. Und wenn es gerade vorher heißt, halte dich selber rein. Man kann annehmen, Timotheus hat die Reinheit auch auf dem Gebiet des Alkohols gesehen und hat eben gar keinen Alkohol getrunken. Ich selber trinke übrigens auch nur aus Höflichkeit manchmal im Notfall ein bisschen Alkohol. Ich habe da noch nie einen Bezug dazu gewonnen. Ich will niemandem zu nahe treten. Gell?
Ein Zehn.
Ja, aber es kann manchmal auch Medizin sein, nicht? Wenn zum Beispiel eine Darmgrippe ist, trinken wir auch mal was zur Desinfektion oder manche brauchen es auch zum Einschlafen. Aber man sollte es nicht tun, wenn man dann noch aktiv etwas zu tun hat, zum Beispiel einen Dienst halten oder Auto fährt. Da sollte man natürlich aufpassen und vor allem nicht die negativen Folgen in Kauf nehmen, dass man nicht mehr Herr über sich ist, dass man in Sünde fällt mit Worten und auch mit Taten. Das ist dann schlimm. Davor warnt die Schrift ganz ausführlich im Buch der Sprüche zum Beispiel. Da wird ja beschrieben, wie schwankend dann der Mensch da umhergeht, auch in anderen Büchern ist es, glaube ich, dass er nicht mehr Herr über sich ist. Und das ist eine Schande. Deshalb ein wenig Wein. Ja. Man sagt so ein Achtele oder vielleicht höchstens Viertele, aber nicht mehr. Wer dann schon einen ganzen Liter am Tag braucht, das ist dann schon sehr fragwürdig. Ja, also, übrigens lernen wir aus diesem Vers noch etwas anderes. Warum hat der Apostel Paulus nicht einfach ihm die Hände aufgelegt und gesagt, du bist jetzt gesund? Es gab ja viele Heilungen, auch noch durch die Apostel, auch durch Paulus. Aber hier bei Timotheus, er gibt ihm einen medizinischen Rat. Einen medizinischen Rat. Wir dürfen also das, was Gott auch medizinisch hat wachsen lassen, in Verantwortungsbewusstsein gebrauchen, nicht im Übermaß. Und natürlich auch die Medizin, die Ärzte verschreiben, soweit es nicht okkult belastet ist, das ist nochmal was anderes. Es gibt ja Mittel, die haben eine übersteige Wirkung und andere sind okkult belastet. Wir sollten normale Medizin gebrauchen, die keinen okkulten Belast hat. Belast hat möglichst natürlich, wenn es geht, also zum Beispiel Tees und Säfte und Kräuter, nämlich auch am liebsten, wenn es nicht anders geht, auch einmal Antibiotika und Chemotherapie. Aber das immer mit gewisser Vorsicht und vor allem die, vielleicht sage ich ganz kurz was zur Homöopathie und Phytotherapie, ist es von Interesse? Also ich sage mit einem Satz, Homöopathie ist keine Phytotherapie, sondern das ist eine Geistheilung, weil hier Energien eingefangen werden durch Potenzierung, durch Verschütteln und Verreiben. Pflanzenheilkunde ist was anderes, da wirkt die Substanz des Tees. Das sind Extrakte, die auch nachweisbar sind, so wie auch bei chemischen Mitteln. Aber in der Homöopathie wird es so verdünnt und potenziert, dass ab D6 praktisch materiell gesehen nichts mehr nachweisbar ist. Das wirkt also geistig, hat auch Hahnemann so postuliert. Und die Frage ist halt, welcher Geist da wirkt. Nicht? Hahnemann selber war Freimaurer. Und deshalb, ich empfehle Pflanzenheilkunde, ja, aber keine homöopathisch-okkult aufgeladene Medizin. Das möchte ich einfach mal zum Nachdenken mitgeben. Woran erkennt man die speziell homöopathischen Mittel? D6, C7 und so, dieses D und C, Dezimal- und Zentesimalpotenzierung. Nicht? Das ist homöopathisch. Aber da, wo das nicht ist, das ist dann pflanzlich. Und viele vermischen das einfach und sagen, pflanzlich ist doch gut. Dann sage ich, das ist ja gar nicht pflanzlich, das ist geistig. Nicht? Versteht ihr? Wichtiger Unterschied. So viel Unkenntnis in unserem Volk, deshalb habe ich es gesagt. Ich habe in der Auslegung des Jakobusbriefs ausführlicher diese Dinge auch behandelt, liegt noch auch auf hinten. Da gibt es mal ein ganzes Kapitel über Medizin und wie man damit umgeht, ob man zum Arzt soll oder nicht. Das habe ich alles da beantwortet. Natürlich dürfen wir zu Ärzten auch gehen. wenn Gott die begabt hat. Und die haben ja nicht umsonst das studiert. Aber jeder soll auch selber prüfen, was mir gut tut. Nicht einfach blindlings alles Verschriebene schlucken. Man muss schon auch noch selber ein bisschen mitdenken. Oder habe ich nicht recht? Und wenn es natürlich ein gläubiger Arzt ist, ist es umso besser. Ja, gut, dann kommen wir zu den letzten beiden Versen. Das ist auch nochmal sehr hilfreich, was wir daraus lernen aus Vers 24 und 25. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie danach offenbar. Genauso sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbar. Und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Nun, was heißt es? Es geht hier auch um Älteste, aber auch, ich denke nicht nur, es ist auch etwas allgemeiner zu verstehen. Es gibt eben Menschen, das sieht man schon von vornherein, dass sie in offenbaren Sünden leben und ins Gericht marschieren. Und bei anderen gehen die guten Werke voraus. Wir werden durch die guten Werke nicht gerettet, wenn sie nicht im Glauben getan sind. Also gerettet werden wir allein durch Jesus Christus. Das macht die Bibel klar. Die guten Werke sind deshalb nicht verboten. Aber wenn sie nicht in der Beziehung zu Gott, zu Jesus getan sind, dann sind es Werke zur Selbsterlösung. Und selber erlösen kann sich niemand durch noch so viele Werke. Christsein heißt ein Kind Christi, ein Kind Gottes zu sein. Und nur Kinder Gottes, so sagt der Herr Jesus, kommen in den Himmel. Jesus spricht ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nicht außer durch gute Werke, ne? Sondern außer durch mich. Ganz wichtig. Das andere ist Humanismus. Er hat auch seine Vorzüge, aber auch seine Gefahren, weil es eine Werkreligion ohne Jesus ist. Das ist das Problem. Gut, wir wollen also gute Werke tun, aber Heil bringen sind sie nur im Zusammenhang mit dem Glauben, wenn der Glaube vorausgeht. Und ein Christ soll auch gute Werke tun, als Frucht des Geistes, als Werke des Glaubens, nicht als Werke des Gesetzes. Die Werke des Gesetzes bringen niemanden in den Himmel. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor für unsere Sündenverlorenheit. Aber die Werke des Glaubens, die identisch sind mit der Frucht des Geistes, das sind die Werke, die aus dem Glauben herausgetan werden. Wo Jesus durch seinen Geist in uns wohnt, uns die Kraft schenkt, uns die Bevollmächtigung schenkt und die Freudigkeit, gute Werke zu tun. Und solche Werke sind wirklich segensreich für andere und auch für uns, was die Ewigkeit angeht. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Habt ihr noch Folgen? Okay. Ja, und die Frage ist eben, gerade bei der Einsetzung von Ältesten, dass man auch ein bisschen schaut, welche Werke tun sie? Gehen ihnen Sünden voraus oder gehen ihnen gute Werke voraus, die im Glauben getan sind? Da kann man auch schon manches erkennen. Ich habe ja schon einiges genannt, zum Beispiel Sünden oder negative Dinge, die vorausgehen, solchen Bewerbern, sage ich mal, für den Ältestendienst. Negative Dinge oder Sünden sind zum Beispiel Streitsucht, Ehrsucht, Ichsucht, Unzucht und Rachsucht. Ja. Ich tue immer gern dichten, ihr habt es vielleicht gemerkt, aber ist dann einprägsamer, wiederholst du es halt nochmal. Streitsucht, Ehrsucht, Ichsucht, Unzucht, Rachsucht. Man könnte sicher noch weiteres sagen. Und die guten Werke, die vorausgehen, Demut, Liebe zum Herrn, zu den Menschen, klare biblische Lehre, geordnetes Leben, auch gewisse Gaben und weiteres. Man kann das auch in Galater 5 bei den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes sehen. Und das möchte ich abschließend lesen, noch zur Untermalung dessen, was wir hier gehört haben. In Galater 5 soll unser abschließender Bibeltext sein für heute Morgen. Ich werde darauf dann auch in einer weiteren Botschaft noch ausführlicher eingehen heute Abend, wenn es auch um diese Werke, die guten und schlechten Werke geht, die Streitsucht und so weiter. Aber schon mal, damit ihr es hört, Galater 5, Vers 19 bis 26. Offenbar sind aber, auch hier steht offenbar, ja, sind offenbar, sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann aber die andere Seite, die Frucht des Geistes, des geistlichen Menschen, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge steht das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern und einander nicht beneiden. Amen. Wir wollen es nochmal erheben zum Gebet, soweit es euch möglich ist. Ja, lieber Heiland, so bitten wir dich, dass wir auch ein offenes Buch sind deiner Liebe mit guten Werken von deinem Geist in uns gewirkt. Herr, und schenk, dass wir die Werke des Fleisches immer mehr abtöten lassen durch dich und dass die Frucht des Geistes in uns Gestalt gewinnen kann, auch in mir. Vergib, wo wir versagt haben und erneuere uns jeden Tag neu durch deine Kraft. Hilf uns auch heute, auch in der Begegnung miteinander. Danke für die gute Gemeinschaft, die wir hier erleben dürfen in dieser Bibelwoche. Sei mit jeder einzelnen Seele und segne sie. Amen.